ja, ihr habt richtig gehört. Herzlich willkommen zu Alman Arabica, dem Podcast, der jetzt wieder sein altes Intro wieder hat, ne? So ein Ding ist das.
Once in the Sky.
The Once in the Sky, ne? Oder nee, wir machen zwei für uns beide. Ein Finger für uns beide, ne? Also egal welcher. Entweder beide Mittelfinger.
Oder wenn man gängigen Rechtspopulisten Glauben schenkt, reicht ja auch einer unserer beiden Finger, weil der ist ja dick genug für zwei.
Ja. Also ich würde sagen, mein Daumen.
Man muss
ist ja kein Daumen. Daumen ist ja was anderes.
Ich finde es wichtig, auch Kritik offen zu sein. Ne? Und da muss man ja wirklich sagen, da wird uns beiden sehr viel entgegengebracht. Wie zum Beispiel, ihr seid dick. Finde ich gut.
Ihr kommt gar nicht aus Deutschland.
Ihr wohnt gar nicht in Deutschland und redet trotzdem
ihr
drüber.
Ihr wohnt gar nicht mehr in Deutschland. Warum redet ihr über Deutschland? Ich werde wütend, wenn ihr über Deutschland redet.
Wie wär's denn, wenn du auch mal ein paar Steuern in Deutschland zahlst, ne, mein Freund?
Wie wär's denn, wenn ihr endlich mal Dreckschweine, eure Deutsch, das schöne Deutschland aus eurem dreckigen Mund raushaltet?
Wär's mal damit, ne? Kleiner Lumisch.
Lachsnacken. Drecksau. Guck doch mal an, was du machst. Ja, nee, das ist tatsächlich die valideste Kritik. Scheiß, haltet Deutschland aus euren scheiß linksextremen Mündern.
Ich hab mir das zu Herzen genommen. Ich habe jetzt 6 Angestellte in Deutschland, die hier alle Steuern zahlen. In Deutschland. In Germany.
Also, ey, du kannst, ich sag ganz ehrlich, Karl, ich will dir da nicht, ich möchte dir dann nicht deine Kritikfähigkeit absprechen.
Nee.
Aber selbst wenn du die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland anstellen würdest, ja, und den allen Gehalt zahlen würdest und das alles sozialversicherungspflichtig und steuertechnisch abgerechnet würde, würden die nicht aufhören, diese dumme Scheiße zu reden. Du könntest einen Konzern so groß wie SAP finanzieren, die würden das trotzdem sagen.
Letzte Woche eine öffentlich-rechtliche Reportage geguckt über Behindertenwerkstätte. Und was das für ein Sklavenverein eigentlich Traum, ist.
Ja. Oh Gott, ja.
Und die haben dann so gängige Klassiker gebracht wie ich verdiene 230 Euro im Monat oder ein Essen in der Kantine kostet mehr als ich am Tag verdiene. Also die Klassiker einfach. Oder wenn man als Unternehmen dann Aufträge an diese Werkstatt abgibt oder einen Auftrag gibt und damit ordentlich Geld spart, kann man das Geld, was man da bezahlt, auch noch absetzen von der Strafzahlung, die man normalerweise zahlen müsste, weil man keine Menschen mit Behinderung eingestellt hat. Also Menschen mit Schwerbehinderung. Und als ich die geguckt habe, hatte ich dann auch eines dieser nicht besonders seltenen, aber zumindest illustren Exemplare, die gesagt haben, also Karl, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich zahle für diese Menschen Steuern in Deutschland.
Ja.
Hatte ich mir gedacht, das ist natürlich jetzt auch inhaltlich komplett
Schach und Matt.
Da machst du
das
nicht.
Problem du kannst das, ist das Problem gelöst.
Du, mein aber Freund, du trägst Markenklamotten.
Hä? Wie? Du nennst dich links, aber du verdienst doch Geld.
Du bist Antikapitalist. Weißt du eigentlich, auf welcher Plattform du gerade streamst?
Weißt du eigentlich, was du gerade... Bist du ein... Du Drecksschwein. Du dreckiges, mieses, linkes Schwein.
Du bist gegen Lohnausbeutung und hast ein Apple-Produkt?
Cringe.
Cringe, Bro. Cringe.
Ja. ich habe da letztens drüber nachgedacht und ich hatte da so eine Frage, die ich gestellt habe und ich dachte mir, okay, die muss man jetzt einfach mal stellen, weil das ist auch wirklich so eine Sache. Das ist
eine gute Frage.
Folgende Feststellung würde ich erstmal machen, bevor ich die Frage formuliere. Die Feststellung ist, dass du und ich beispielsweise, ja, unabhängig von unserer politischen Identität jetzt einfach mal oder von unseren Positionen,
ja,
wir sind überprivilegierte Profiteure des Systems, in dem das wir scheiße finden.
Ja.
Wir aufgrund unseres Glücks und dem, was wir beruflich machen, profitieren wir in einer Art und Weise, wie nie jemals anders in einem ganz normalen 9-to-5-Job davon profitieren wird. Ne? Ja. So. Überdurchschnittliches Gehalt, ne, so, überdurchschnittliche Bezahlung für einen kackfrech einfachen Job.
Für unterdurchschnittlich einfach anstrengende Arbeit, ja.
Absolut, das ist erstmal so eine Feststellung. So, okay, wenn wir diese Feststellung akzeptieren könnten, alle, ne, also wenn wir feststellen könnten, ja, schon, diese ganzen faulen linken Schweine, also die langen ganzen linken, die ganzen faulen Schweine auf ihr Social Media Scheiß, die werden wirklich überdurchschnittlich bezahlt. Das ist so ein bisschen, es wirkt sich auch ein bisschen, ist ein bisschen unfair. Ne?
Ja.
Ich krieg für meinen Krankenpflegerjob nur so viel und die dreckigen Scheiß Twitch Streamer und YouTuber, die verdienen sich die goldene Nase.
Genau.
So. Gut. Wenn diese Leute, die davon profitieren, sagen, weil sie davon profitieren und sich ein bisschen damit auskennen und das auch ein bisschen erleben, dass das scheiße ist und dass ihr
bei Apple
die werdet, nicht davon profitieren, ein bisschen verarscht werdet, ist die Schlussfolgerung doch nicht, nee, du darfst das nicht sagen, weil du profitierst davon, du sollst mal schön weiter davon profitieren, ich will weiter darunter leiden.
Ja.
Die Schlussfolgerung ist doch eher, aha, das ist mal ein Wort. Das glaube ich auch. So sehe ich das auch. Und mit dieser einhergehenden Argumentation kann ich nicht verstehen, warum man jemals sagen würde, ey, hört mal bitte auf, für soziale Gerechtigkeit euch einzusetzen, weil ihr Scheiß ihr profitiert ja davon. Das wissen wir. Wir sind uns dessen bewusst. Wir haben dieses Privileg und wissen das auch. Deswegen ist es ja umso interessanter, dass wir trotzdem diese Position haben. Und das ist ja eher so eine Sache, über die man dann nachdenken sollte.
Also wir haben also beide Seiten der erschwinglichen Medaille gesehen.
Oh ja,
ne? Stimmt, ja. Also ich bin unterprivilegiertes Arbeiterkind, ne? Das dann im fortgeschrittenen Alter, Ende 20, den Weg in eine überbezahlte Untertätigkeit eingegangen ist. Ja. Also ich habe noch nicht erlebt, wie es ist, wenn man die Medaille hält, aber ich habe beide Seiten der Medaille gesehen. Ja. Und habe entschieden, dass das echt scheiße ist. Ja. Das ist, ich weiß sowieso, ich denke mir, am Ende des Tages kommt man halt bei all diesem Gelaber immer wieder zum selben Schluss, und zwar, wenn das alles ist, können wir ja nicht so viel verkehrt machen, ne? Also da muss man ganz realistisch sein, wenn irgendwelche regressiv denkenden Trottel uns nicht mehr an die Gurgel springen würden, dann würden wir ja was verkehrt machen, ne?
Ja. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Fazit, bei dem ich sagen würde, ja, gut.
Ist halt so, ne? Wenn du dich halt hinstellst und sagst, nee, Schwule sind auch Menschen, dann kriegst du halt Ohrfeigen, ne? Und die Ohrfeigen, die du kriegst, sind auch angenehmer als die tatsächlich Homosexuelle in unserer Gesellschaft im Alltag kriegen. Das ist dann ein erschwingliche Ohrfeigen, die man da bekommt, ne?
Du hast eben gerade davon erzählt, dass du so eine Doku über Behindertenwerkstätten gesehen hast. Ich möchte dich einfach fragen, ob du dir das selbstverletzende Verhalten zuzuschreiben hast, die erste Klarfolge zu sehen.
Nee, nein.
Was, nicht?
Nein. Puh. Wie heißt das? Heißt das einfach Klar oder was?
Ja, also, auf dem Kanal der, oh Gott, also Karl jetzt, oh mein Gott. Okay, ich dachte wirklich, du hast es schon gesehen.
Ach so, das ist jetzt natürlich krank. Asylpolitik in Deutschland, da habe ich nur von gehört.
Oh ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich musste sie abbrechen. Ich habe die nach der Hälfte abgebrochen, ich habe es nicht geschafft. Ich habe die nicht geschafft. Und das ist eine öffentlich-rechtliche Doku, ich habe die nicht geschafft.
Ich habe nur so einen Clip gesehen von so einer Sibylle, wie die da am Tisch sitzt und sagt, ja, also...
Ich meine, also jemand Weißeres hätten sie nicht finden können, ehrlich ja, ja. nicht.
Ich habe mehrere Red Flags gesehen. Ich habe mehrere Red Flags gesehen, und zwar, wenn einschlägige Journalisten und Content-Kreatoren, die in der Vergangenheit eher damit brilliert haben, jetzt nicht so ganz zu verstehen, wie das mit Migration in unserem Land so funktioniert, wenn die sagen, ja, endlich stellt auch mal das Öffentlich-Rechtliche den Kontrollverlust des Staates dar, dann weiß ich eigentlich, in welche Richtung dann die Reportage geht, ne?
Ja, also es ist eine Katastrophe. Da gibt's es gibt einen Upload auf YouTube auf dem Kanal der Tagesschau. Also es ist crazy. Auf dem Kanal der Tagesschau gibt's einen Upload, und das Video hat auch erschreckend wenig Aufrufe auf YouTube. Und ich kann mir vorstellen, dass die Zielgruppe hinter dem Kanal sich dachte, oh mein fucking Gott, was zur Hölle habt ihr da hochgeladen? So, was habt ihr da hochgeladen? So, ich hab davon gehört, dass die freien Mitarbeiter aus den Credits raus editiert werden sollten, weil sie gesagt haben, mit dieser Fascho-Scheiße wollen sie nichts zu tun haben.
Ich habe gehört,
so schlimm? Ja, ist richtig wild. Es ist ein Fiebertraum sondergleichen. Ich glaube, ich hatte einen Moment, um das mal so ein bisschen sinnbildlich in eine Situation einzupacken, wie dieses Video ist. In einem Moment wird in dem Video die Frage gestellt nach Verbindung zwischen Kriminalität und Migration.
Was? Ja, schön.
Und eine IFO-Studie, die, da komme ich gleich drauf ein. Und die in dem Video wird ein Experte, ich weiß nicht, was für ein Experte, aber gehen wir mal von einem Experte interviewt, der dann sagt, ja, also er sagt nein, aber ja. Also er sagt, also Migration hängt ja dann nur mit Kriminalität zusammen, wenn du dir die ganzen kriminellen Ausländer ins Land holst.
Ach so, denke, ja, ja, klar.
What? Hä? Was ist das denn für eine Scheiße? Und dann mache ich eine ganz schnelle Recherche und das ist so absurd dann, ne? Ich bin auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau, auf dem dieses Klar-Video hochgeladen wird von einer offensichtlich nicht ganz so, also nicht ganz so verständnisvollen Redakteurin, die da irgendwie so ein Faden, also sehr merkwürdiges Video
ja.
kommentiert. Und gleichzeitig kann ich eine Woche zurückgehen in der Tagesschau, also legit auf der Tagesschau, auf der Nachrichtenplattform. Und du weißt ja, ich mache ja Nachrichten
ja.
und hole einen Artikel raus, wo die Tagesschau das IFO-Institut, die IFO-Institut-Studie, wo die darüber berichtet, dass Kriminalität und Migration keinen Zusammenhang haben. Also ich hatte dann diese paradoxe Situation, wo uneingeordnet ein Video bei der Tagesschau hochgeladen wurde, wo jemand sagt, ja, Kriminalität und Migration, das hat ja schon Zusammenhänge. Und dann eine Woche vorher wurde auf der Tagesschau ein Artikel hochgeladen, in dem geschrieben wurde, nein, Kriminalität und Migration haben nichts miteinander zu tun. Und da denkst du dir, das ist dieses Video, das ist legit, das ist die Kernessenz von diesem Video. Es sind einfach, das sind uneingeordnete rechte Takes. Und dann von Leuten, die hochemotionalisierte Sachen haben. Da ist ein Moment, wo ein Herr Michael Kürath, den seine Tochter wurde bei einem der Anschläge von einem Gewalttäter getötet. Katastrophe, ja, schrecklich. Und der hat jetzt halt, der will jetzt halt die Ausländer loswerden. Und ich verstehe, wieso der das tut.
Ja.
Ich verstehe, seine Tochter wurde getötet und er will jetzt die Ausländer loswerden. Er will sie jetzt loswerden. Gut, kann ich einordnen. Weiß ich auch mit umzugehen. Ist halt eine Racheaktion.
Ja.
Oder? Man könnte sagen, klingt nach Rache. Klingt nach, nach einem ultra schrecklichen Ereignis, was halt dazu führt, hey, jetzt los. Und dieser Mann ist die Königsrolle in dieser Doku. Und mit dieser Argumentation geht man dann an Akteure ran. Ja. Und dann zum Beispiel, zweiter Moment, Vorsitzende der Grünen Jugend. Der Grünen Jugend.
Ja.
Na, dann stellt die dann die Redakteurin, die dann da so, ne, in ihrem strahlenden Weiß sitzt da und so Scham ein bisschen grinsend auch sitzt die da der gegenüber und sagt dann, okay, also die Grüne Jugend ist ja nicht für Abschiebung. Und die Grüne, die Vorsitzende sagt, ja, genau, wir sind nicht für Abschiebung, wir wollen nicht abschieben. Und dann, was sagen Sie denn dann den Herrn Kürath, dessen Tochter von jemandem, von einem scheiß Ausländer umgebracht wurde? Doch. Und dann sitzt die da legit überlegt und sagt dann, was ist das für eine dumme Frage? Und ja, das ist eine maximal dumme Frage. Was sagt man so jemanden? Und die Antwort darauf ist, hä? Was sagt man denn jemanden, was sagt man denn einer Frau, die, oder den Familienmitgliedern einer Frau, die von einem Deutschen umgebracht wurden, hä? Was sagt man denen? Was sagt man denen? Und dann kommt eine Szene, da schließt sich so eine Schranke und dann sagt der Redakteur, ja, die Antwort von den Grünen ist ja so ein bisschen am Thema vorbei. Und ich denke mir, okay, fickt euch einfach.
Nee, ein bisschen am Thema vorbei ist, dass wir davon ausgehen, dass Köpfe vermissen uns irgendwie, was Kriminalität angeht, helfen wird.
Und das ist der Fiebertraum. Und wenn du es noch nicht gesehen hast, dann musst du dir zwei Fragen stellen. Erstens, muss ich das sehen? Zweitens, wenn du es sehen musst, hältst du es durch? Weil ich habe es nicht durchgehalten. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe die Hälfte geschafft. Ich habe aufgehört, bevor die in der Doku mit der Polizei gesprochen haben. Da habe ich gesagt, nee.
Und das ist dann wahrscheinlich auch so Manuel Ostermann, mit dem man da gesprochen hat.
Da bin ich dann raus. So, das wollte ich mir dann nicht geben. So, dass ist eine Katastrophe. Und ich habe mich während der Doku habe ich mich darüber aufgeregt, dass das Narrativ der Erstellung dieser Dokumente oder der Reportage, das ist keine Doku, es ist eine Reportage, es ist ein narrativ gedrücktes, es ist ein durch ein Narrativ beeinflusstes Porträt, könnte man sagen.
Ja.
Und diese Reportage, ich habe mich währenddessen aufgeregt, holy shit, Die Argumentation hinter dieser Reportage ist, ey, es wird zu wenig über Migration gesprochen. Und ich dachte, genau, es wird im echt öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird viel zu wenig über die Ausländer gesprochen. Genau, den Eindruck habe ich auch, klar.
Ich meine, die Grundfrage ist ja gar nicht so verkehrt. Ne? Asylpolitik in Deutschland droht einen Kontrollverlust. Das ist ja eine Frage, die man stellen kann. Die hat ja, natürlich
die Schlussfolgerungen sind katastrophal.
Ja, die haben ja, also da ist ja eine gewisse Konnotation direkt dabei. Deswegen sollte man sich die Frage nicht so direkt stellen. Und wenn ich dann so eine Kalkleiste da sehe, wie sie mit ihrem blonden Härchen da sitzt und mir dann von dem gefährlichen Ausländer erzählt, dann weiß man natürlich, in welche Richtung das geht. Aber grundsätzlich haben wir ja ein Problem mit unserer Asylpolitik, weil wir eben keinen Fokus auf Integration haben, sondern auf Abschieben. So, ich habe so eine Reportage gesehen von Mitarbeitenden aus so einer Ausländerbehörde. Und ich habe dann extra nochmal nachgeguckt, ob die aus 2025 ist, weil da so absurde Szenen stattfinden wie der Ausländer steht dann an so einem Tresen und wird dann auf einem sehr langsamen, aber umso lauterem Deutsch angeschrien, ob er denn seine Papiere dabei hätte, versteht natürlich kein Wort, nirgends irgendwie ein Dolmetscher in der Nähe und das in einem Zeitalter, in dem jedes verfickte Handy in Realtime übersetzen kann.
Ja, ne? Das ist crazy, ja.
Und dann habe ich so ein Chat-GPT.
Es war nie einfacher.
Ja.
Sich sprachlich auszutauschen. Bruder, Übersetzungs-App in alle Sprachen. Legit in alle.
Ja, ist und du, ja? hast dann so ein Video, wie vor 2 Jahren von ChatGPT vorgestellt worden ist, dass wenn man so einen Rechner dahinstellen würde mit einem vernünftigen Mikrofon, dann könnten sie sich einfach beide Seiten da dran stellen, könnten sprechen und das wird in Echtzeit übersetzt einfach. Also man könnte tatsächlich ein Gespräch miteinander führen, ohne dass man einen Dolmetscher braucht oder die Sprache des anderen kennt. Also wenn uns noch nicht mal, also ich meine, ich kann ja nicht der Einzige sein, dem das auffällt, dass die Sprachbarriere potenziell ein Problem darstellen könnte. So, ich kann ja nicht der Einzige sein. Das muss ja jedem irgendwie klar sein, der da in dieser Behörde arbeitet oder der mal in der behördliche Arbeit dieser Art gesehen hat. Und dann ist es doch relativ klar, dass wir sagen sollten, ey, komm, weißt du was? Die 400 Euro für ein iPad mit ChatGPT-Abo, die nehmen wir uns jetzt mal.
Alter, ey, und wenn das ein scheiß Mobiltelefon ist, wo die Leute ihre Handy-Apps installieren, das ist scheiße teilweise for free, Alter. Ja. Mach mich doch nicht nackig. Und das anschließend, ne? Ich hab dann so ein bisschen gerantet, hab gesagt, ey, klar, wir haben noch nicht genug über Migration gesprochen. Das heißt, die nächste Folge ist dann über Bauern. Einfach, weil wir noch nicht genug über Landwirtschaft und Bauern gesprochen haben. Und no joke, die nächste Folge ist über fucking Bauern.
Ah ja.
Also
unsere Landwirte.
Ey, ich möchte an dieser Stelle etwas sagen, das ich auch schon da gesagt habe. Ich sage, ey, herzlichen Glückwunsch, öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Ne? Ihr seid so dumm. Ihr habt euren Auftrag zur Unterhaltung beziehungsweise zur, sagen wir mal, zielgruppenorientierten Content-Kreation so falsch verstanden, dass ihr jetzt Content macht für eine Zielgruppe, die eure Inhalte abschaffen will. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid so dumm.
Weißt du, wie die ihre Themenauswahl machen?
Naja, also wahrscheinlich eben genauso, wie ich gesagt habe. Die haben eine Zielgruppe, die eine gewisse Größe hat. Und dann machen die unabhängig davon, was das bedeutet, halt einfach für die Inhalte.
Du hast, die haben nachgefragt. Und dann haben sie, also die haben mehrere öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten angefragt, wie ihre Themenauswahl stattfindet. Ne? Und dann haben sie sich halt darauf berufen, dass du ja in diesem Rundfunkstaatsvertrag hast du ja so gewisse Aufträge, die erfüllt werden müssen. Ne? So Bildungsauftrag, ja. Informationsauftrag. Unterhaltungsauftrag, das sind alles so Dinge, die der öffentlich-rechtlich übernimmt und die auch alle komplett cool sind. Ne? So jeder, der schon mal ein bisschen was über Demokratie gehört hat oder sich damit beschäftigt hat, der weiß, ey, ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist schon pretty important für Demokratie. Ne? Das sind dann so unabhängige, von allen bezahlte Medienanstalten, die nicht aus einem privaten Profitinteresse heraus News, Informationen, Bildung in Anführungsstrichen kostenlos bereitstellen. Und dann wurde gesagt, wie die ihre Themenauswahl machen. Und dann wurde relativ klar, dass eben Axel Springer auch einen gigantischen Einfluss auf Öffentlich-Rechtliche hat. So, Axel Springer stellt sich hin und auch andere Schmutzvereine. Ne? Es ist nicht nur Axel Springer, es ist auch News und ganz viele andere. Süddeutsche Zeitung fängt damit auch in Teilen an. Du hast halt einen insane Fokus auf, Ausländerkriminalität, die dummen Woken, hier dies und jenes und das läuft falsch und das läuft falsch. Und das manifestiert sich dann in den Köpfen der Bevölkerung, ne? Die lesen das und die informieren sich dann nur über News und Bildzeitung und dies und jenes und die werden dann vergiftet von dieser demagogischen Hetze. Und dann kommt das Öffentlich-Rechtliche und fragt dich, was dich beschäftigt.
Ja, und dann sagst du das, was du in diesen Schmutzblättern gesehen hast, und dann machen die dieselbe Scheiße.
Genau. Das heißt, das Öffentlich-Rechtliche, und das habe ich dann gesagt, wenn man einen Bildungsauftrag hat oder einen Informationsauftrag, so wenn einem wirklich daran gelegen ist, die Bevölkerung nicht zusätzlich zu verdummen, dann müsstest du doch diese Gefühle aufgreifen und dann einen Redakteur dahinsetzen, der auch mal gelesen hat und nicht nur Bildzeitungen, sondern auch mal vielleicht mal ein bisschen mehr gelesen hat. Und denen dann klar wird, ey, guck mal, das, was da passiert, ist halt bewusstes Hetzen gegen Menschengruppen, gegen Minderheiten. Und das ist falsch, was die da so in ihren Köpfen drin haben. Ne, das Gefühl ist richtig, aber die Schlussfolgerungen, die daraus gezogen werden, die sind falsch. Und deswegen stellen wir das richtig. Nee, anstatt das zu machen, wird dann einfach so eine Migrationsreportage veröffentlicht, wo es dann heißt, nee, wir beschäftigen uns jetzt einfach mal mit der Frage, ob Migration wirklich zu mehr Kriminalität führt. Und die Antwort ist ja. Migration führt zu mehr Kriminalität, aber nur, wenn du Integration nicht ernst nimmst. Denn die Hauptursachen für Kriminalität ist eben Armut, also geringe Bildung, Probleme in sozioökonomischen Umfällen, Drogen, also wenn du dann versuchst, deine Probleme, die meistens wirtschaftlicher Natur sind, irgendwie mit Rauschmitteln zu kompensieren oder erträglich zu machen. Und jetzt wird es dann ein bisschen unangenehm für uns, halt Männer, ne? Also das Geschlecht. Ja. Sind halt meistens heruntergebrochen arme Männer, die Verbrechen begehen. Und wenn du dann irgendwie versuchst, die Nationalität, Ethnie oder Herkunft oder sonst irgendwas damit ins Spiel zu bringen, also die Frage nach dem Köpfemessen müssen wir wahrscheinlich nicht mehr stellen, oder? Also ich glaube nicht, dass wir uns in 2025 die Frage stellen müssen, ob denn der Syrer per Geburt eher geneigt ist, Straftaten zu begehen.
Ja, und das ist halt. Also, ja, das wird aber getan.
Ja.
Wird aber getan, so. Und das interessiert die Leute an ja nicht. Es ist halt auch keine einfache Lösung. Das Ding ist, das ist ja das Problem. Die Leute sind halt einfach zu, ich weiß nicht, TikTok hat es wahrscheinlich schlimmer gemacht. Ja. So wie die ihren Content konsumieren, wollen sie halt auch Probleme lösen, ja. Innerhalb von 6 Sekunden am besten. Innerhalb von 6 Sekunden und dann muss es weg sein. Abschiebungen und diese ganze ausländerfeindliche Scheiße löst halt keine Probleme. Sie schafft nur neue. Sie macht es nur schlimmer, langfristig. Ja, ist ein Fiebertraum. Deswegen entscheid selbst, wie du das ist so crazy, mit dieser grenzwertigen Scheiße zurechtkommst, ne? Das überrascht
ja auch nicht wirklich, ne? Also ist ja jetzt nicht wirklich überraschend. Und das, was derzeit passiert in der Realpolitik, ist ja auch nicht besonders überraschend. Also wir haben das erste Mal vor knapp einem Jahr auch hier im Podcast schon gesagt, und ich sag's auch regelmäßig, dass wir jetzt in eine AfD-Regierung oder in eine Zeit schwappen, in der die AfD die stärkste Fraktion wird, das ist nicht besonders überraschend, weil wir seit über 2 Jahren sämtliche Probleme, die wir haben, auf Migration schieben. Und selbst so ein Friedrich Merz, lass ihn den größte Trottel sein, den er ist, aber selbst so ein Friedrich Merz denkt halt nicht darüber nach. Erstens, der lässt sich abwählen. Ne? Das ist sein größtes Problem. So ein Friedrich Merz, der wird sich abwählen lassen. Das ist wirklich ein riesiges Problem, was diese dämlichen Demokraten haben, dass die sich abwählen lassen. Und zweitens, der wird nicht so weit gehen, um wirklich nach Hautfarbe zu selektieren. Also der wird nicht einer in Deutschland geborenen Person in dritter Generation hier lebenden Familie sagen, ey, du bist nicht Volksblut und hast dich jetzt hier zu verpissen. Das bedeutet, der kann legal so viel abschieben, wie der möchte. Wenn der alle Leute abschiebt, die er abschieben kann, legal, ohne Völkerrecht, EU-Recht, deutsches Recht, die Verfassung zu brechen, dann sind die Probleme, die wir in der Bevölkerung haben, noch immer nicht gelöst.
Immer da, ja, ja.
Davon
ist immer
noch wird da. Nichts besser. So, wenn wir alle 20.000 illegalen Migranten abschieben, so, dann wird sich an unserer wirtschaftlichen Situation und Lage nicht wirklich viel verändern, beziehungsweise gar nichts wird sich verändern. Die Probleme werden potenziell nur noch viel schlimmer, weil diese Abschiebepolitik dazu führt, dass auch die Fachkräfte keinen Bock mehr haben, im rassistischen Deutschland zu leben. Das ist ja jetzt schon beobachtbar. Und dann hast du halt nur eine einzige Partei, die konsequent genug ist, zu sagen, hey, das, was derzeit abgeschoben wird, ist nicht genug. Wir müssen mehr abschieben.
Ja, und du hast
die Schlussfolgerung klar, ja.
Und du hast diesen Gedanken ja bereits gesetzt, ne?
Also das ist ja bereits salonfähig, die Ausländer dafür verantwortlich zu machen.
Also, die wurden schon immer dafür verantwortlich gemacht, ja. in unterschiedlichen Tonalitäten. Also entweder waren es die Arbeitslosen oder es waren die Ausländer. Ne? Und dann ist entweder oder.
Ey,
Ich
bin in einer Zeit geboren, wo die Ausländer nicht deswegen gehasst worden sind, weil sie arbeitslos sind, sondern in meiner Jugend wurden die Ausländer dafür gehasst, weil sie den Niedriglohnsektor übernommen haben. Also in meiner Zeit hieß es, die Ausländer nehmen uns die Jobs weg. Ja. Das ist jetzt nichts Neues.
Die Schlussfolgerung ist übrigens für den Fall, dass man das nicht zusammensetzen könnte, die Schlussfolgerung ist übrigens, dass die einzige Partei, die dann darüber hinausgeht, obwohl die Probleme sich nicht lösen lassen, mit Abschiebung, die ist, die dann sagt, ja, wir müssen halt auch nochmal Köpfe vermessen jetzt. Ja. Wir müssen mal gucken, wir müssen mal das Maßband ansetzen, weil wir müssen herausfinden, ob du nicht Teil des Problems bist, wenn du verstehst, was ich meine. Das ist die Partei, die dann da sitzt und dann wird die, dann ist das logischerweise das Verrückteste, was man machen kann, aber dann sind halt Leute so lange gebrainwashed worden, dass sie sagen, ja gut, das müssen wir ja dann jetzt machen. Ne? Wir haben ja herausgefunden, dass die kriminellen Ausländer nicht alle das Problem sind, sondern es scheinen ja irgendwie doch alle Ausländer zu sein, ja, und dann Prostmahlzeit.
Ja, aber ich verstehe mich, also ich verstehe an dieser ganzen Marschrichtung verstehe ich nicht, also wir können ja nicht die Einzigen sein, die sich dem bewusst sind. Es geht ja gar nicht. Also es muss ja Leute geben, die das auch wissen. Und zwar sehr viel besser, als wir das eigentlich tun. Aber diese.
Ja, aber das Problem, ja, vielleicht unter Umständen, nee, sogar viele, ich würde sogar sagen, wir sind jetzt hier nicht die Einzigen, die das raffen, gar nicht. Ich glaube sogar, wir sind nur Teil einer sehr großen Gruppe, die das raffen. Das Problem ist, die Gruppe, die das nicht rafft, wird immer größer.
Ja.
So, das ist wir sind Teil einer Mehrheit, offensichtlich. Ne? Also die Mehrheit der Gesellschaft sieht das so, wie wir das sehen. In unterschiedlichen Ausprägungen, aber im Kern, ja. Die Problematik ist, wann lassen sie sich weichklopfen? So, wann wird unabhängig davon, wie sie dazu jetzt stehen, der Punkt erreicht, wo sie sich weichklopfen lassen, durch diese ständige Brainwasherei, durch diese Bildartikel, durch News-Artikel, durch eine zusammengefallene öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Wie lange dauert das?
Na, du hast ja mittlerweile sogar schon Leute, also wirklich etablierte Fachkräfte und Experten, die sich in öffentlich-rechtlichen Sendungen hinsetzen und sagen, ja, die AfD ist nur deshalb so stark, weil die AfD die einzige Partei ist, die Probleme offen anspricht. Und die derzeitige Politik muss sich endlich der Probleme annehmen, die Bevölkerung betrifft. Ich denke mir so, das spielt denen doch komplett in die Karten. Also ich weiß nicht, ob du checkst, dass du damit der AfD voll in die Karten spielst, weil wir alle wissen sollten, dass eben genau das nicht der Fall ist. So, wenn so eine SPD oder eine CDU oder eine FDP oder die Grünen, wenn die anfangen, quasi zuzugeben, dass die Ausländer schuld sind und dass wir uns darum kümmern müssen, dann öffnest du eben Tür und Tor für die Faschos. Weil,
ja, das ist ja auch schon passiert.
Ne, das ist ja alles bereits passiert. So, Friedrich Merz wollte die AfD halbieren, was haben wir geschafft? Das ist die stärkste Fraktion geworden, ne? Mittlerweile.
Ja.
Und warum?
Von 2013 an durch die CDU erschaffen und in den nächsten 4 Jahren, und das ist halt die logische Konsequenz, ganz ehrlich, weil, what the fuck, in den nächsten 4 Jahren wird sie dann halt, die nächste Frage bei der Bundestagswahl 2029 wird halt sein, ja, mit wem koalieren die Faschos? So, wer bückt sich? Und es wird die Union sein.
Na, wer sonst?
Es wird die Union sein. Wer soll es sonst sein, ja?
Wer sonst? No. Ja, ich hab den Koalitionsvertrag durchgearbeitet.
Ja, ich weiß hab nicht, auch schon.
Hast du ihn gelesen?
Ja, oder ja. Ich bin damit auch durch, ja.
Ja, ist halt eine gigantische Katastrophe, ne? Also, ich hab mal so einen kurzen.
Ich hätte nicht gedacht, dass der Koalitionsvertrag so sich herausnehmen darf, so unpräzise zu sein. Also, ich hab schon ein komisches Gefühl gehabt, als Lars Klingbeil gesagt hat, alle Finanzierungssituationen sind unter Vorbehalt, weil wir nicht wissen, ob wir das Geld haben. Und das macht ja den gesamten Koalitionsvertrag wertlos. Das ist eigentlich nur ein großes Sondierungspapier.
Ja, also, ja,
da
ja,
ist ja,
ja
kein aber Commitment
das,
hinter.
Ja, ja, das ist normal für CDU-Maßstäbe. Also das checken jetzt viele Leute, die sich so ein bisschen die in den letzten Jahren angefangen haben, sich so intensiver mit Politik zu beschäftigen, die sagen, hey, also im Gegensatz zum Ampel-Koalitionsvertrag ist das ja mega unkonkret. Also ja, das ist normalerweise das, was Koalitionsverträge bieten, wenn du eine CDU-Beteiligung hast. Angela Merkels Koalitionsverträge in 16 Jahren waren, wir packen das schon. Das war legit, ja. Das stand da drin, da war nichts.
Wir kümmern uns drum.
Wir kümmern uns drum.
Wir kümmern uns drum.
Das stand in den Koalitionsverträgen, weil die erstens keiner liest und zweitens, weil man sie nicht daran misst. Und mit dieser ganzen Rhetorik rundum, ey, die Ampel, die hat das versprochen und jetzt, da wird das so ein bisschen in den Vordergrund gelegt und jetzt hast du halt wieder eine CDU-Fraktion, die den Hauptsitz und Vorsitz hat und die schreiben da eben nichts Konkretes drin, ne? Also, die einzigen konkreten Sachen, die so ein Stück weit dann auch der arbeitenden Bevölkerung helfen, wäre in Anführungsstrichen mit ganz vielen Abstrichen ein Mindestlohn auf 15 Euro und eben eine Senkung der Lohnsteuer in den niedrigen Einkommensbereichen. Und diese beiden Punkte des Koalitionsvertrages wurden jetzt schon wieder von Friedrich Merz als sicher ist das nicht bezeichnet. Also
ja, absolut in Frage gestellt schon.
Ja, so nach dem Motto, das wird nicht passieren. Also das haben wir jetzt da zwar mit aufgenommen und das war ja, auch eher so ein Wunsch, aber so wirklich gemacht wird das nicht, während wir eben Steuererleichterungen haben für Überstunden, für weiterarbeitende Rentner. Wir haben eine Senkung der Körperschaftssteuer, die kommen wird. Also es ist legit, ich frag mich, wir sind halt auf dem besten Weg, Kinderarbeit wieder zu legalisieren.
Das Ding mit den Überstunden ist so wild.
Ja, ja.
Ich musste mich da zwischenzeitlich mal korrigieren, weil ich dachte, dass so wie du, berechtigterweise wird immer gesagt, Überstunden müssen sich wieder lohnen und so weiter und so fort. Und jetzt kommt der Witz, Alter. Nee, Überstunden sind nicht steuerfrei und sollen nicht steuerfrei werden. Das, was steuerfrei werden soll, sind die Zuschläge auf Überstunden. Ja. Und das ist absurd, denn abhängig von der Branche, in der du arbeitest, sind Zuschläge auf Überstunden schon steuerfrei. Und das betrifft dann niemanden. Also das betrifft dann legit einfach so wenige Leute, dass es nicht der Rede wert ist. Dieses Argument, Mehrarbeit muss sich endlich wieder lohnen und dieses Überstunden müssen steuerfrei sein, das kommt gar nicht so. Die Absichtserklärung hinter dem Koalitionsvertrag scheint wohl eher zu sein, Zuschläge auf Überstunden, die versteuert werden und die sozialversicherungspflichtige Arbeit sind, mit Befreiung von einer dem Zuschlag zugehörigen Steuer auszustatten. Aber das ist was reden wir? Von 10 Euro? So was ist, hä?
Also ich habe so einen Vortrag darüber gehalten und da habe ich genau das dann auch rausgestellt, weil diese Steuerfreiheit, viele verstehen das so, dass wenn du dann eine Stunde länger bleibst und du kriegst 20 Euro Stundenlohn, ne, dann sind diese 20 Euro in der neunten Stunde für dich steuerfrei.
Nee, ja,
das ist genau. Das ist nicht der Fall.
Das ist korrekt, nicht der Fall.
Das
dachte ich auch. So wurde es nämlich verargumentiert.
Ja.
Aber tatsächlich ist es nicht so.
Nee, es sind tatsächlich Zuschläge und jetzt wird es noch witziger. Diese Zuschläge, die kriegst du gar nicht. Im Dienstleistungssektor beispielsweise kriegst du keine Zuschläge für Überstunden. Also die Überstunden werden oftmals ganz normal tariflich beglichen. Also du kriegst dann die gleichen, den gleichen Stundenlohn, den du auch in einer normalen Stunde hast. Ist in einigen Branchen, also Gesundheitswesen beispielsweise, in der Schichtarbeit ist das so, dass du Zuschläge für Überstunden bekommst, Logistik, Transport, Gastgewerbe oder bei Polizei und Sicherheitsdienst. Und in diesen Branchen sind die Zuschläge bereits steuerfrei. Also das was die da einführen,
korrekt,
betrifft, lass es 4-5 Millionen Deutsche sein.
Wenn überhaupt.
Das ist großzügig.
Also das ist schon eine sehr großzügige Zahl. Also ich würde sagen, wenn es 1 Million betrifft,
ja,
wäre schon krass.
Ja, ja, sehr viel realistisch. Ich nehme immer die konservativsten Zahlen, also die Zahlen, wo man, also wenn irgendeiner dann anfängt, die Aussagen nachzurecherchieren und dann findet der halt diesen einen Artikel im Manager-Magazin, der dann von 4 Millionen Deutschen spricht oder so, dann nehme ich immer die Zahl, weil selbst die ist lächerlich gering. Also es betrifft so gut wie niemanden, das, was man an Überstunden regeln könnte, wäre, dass man so branchenunabhängige, zeitunabhängige Zuschläge macht an Feiertagen oder am Wochenende oder in der Nachtarbeit oder so. Und das ist in vielen Branchen auch jetzt schon der Fall. Das ist einfach nur dieses, man peitscht die Bevölkerung wieder in die Mehrarbeit. Wo man sagt,
ja,
hey, Überstunden lohnen sich. Niemand guckt nach, ob das wirklich so stimmt. Niemand guckt nach, ob das wirklich für mich einen Nutzen haben wird. Das Einzige, was hängen bleibt, ist, Überstunden lohnen sich.
Lohnen
und
sich.
Überstunden sind gut. So, und dann wird halt wieder Überstunde gemacht. Genauso wie die weiterarbeitenden Rentner. Also, dass man jetzt Rentnern einfach sagt, hey, guck mal, also unser ganzes Rentenkonzept ist am Arsch, 48% Rentenniveau wird uns kurz-, mittel- und allen voran langfristig in die komplette Altersarmut treiben.
Ja,
aber hey,
Katastrophe.
Ihr dürft arbeiten.
Ja, das ist halt auch wieder, steuerfrei bedeutet nicht sozialversicherungspflichtig frei.
Nein. Ne?
Also wir müssen immer noch sagen, solche Lohnmehrarbeit ist immer sozialversicherungspflichtig. Das bedeutet 23% deines Lohns geht da weg. Ne? Das teilt sich ja mal mit dem Arbeitgeber. Insgesamt sind es, glaube ich, 48%. Oder 46% sind es. Also das findet so oder so statt, ne? Also das, was man zwischen sich, den sozialversicherungspflichtigen Beitrag, den man sich zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufteilt, 50-50, das wird abgehen. Und und ich meine, da muss ich ganz ehrlich sagen, die Aktivrente, da bin ich zumindest an dem Punkt zu sagen, ja, das ist ein ehrliches Konzept, weil man so den Leuten schon mal ein bisschen klar macht, dass sie arbeiten müssen, bis sie sterben. Also das ist so ein bisschen mein Take, das ist ein bisschen ist natürlich auch tief zynisch, aber das ist meiner Ansicht nach auch wahr. Die Rente wurde nicht reformiert. 2035 wird ein Stichjahr für die Rente, weil da haben wir die Boomer-Generation, die final in Rente geht. Und dann bricht ein großer Teil des Umlagensystems ab. Dann haben wir viel zu wenig Leute, die für viel zu viele alte Leute das Ganze umlegen müssen. Es wird eine gigantische Steuersubventionierung geben, die jetzt schon da ist. Aber sie wird um ein Vielfaches höher sein. Ja. Und dieses Rentenkonstrukt kannst du dann nur bedingt aufrechterhalten, zumindest nur aufrechterhalten, wenn du dir was vormachst. Und du läufst halt immer Gefahr, dass es kollabiert. Du läufst immer Gefahr, dass die durch irgendein Steinchen irgendwas kollabiert, weil das halt eine umlagenfinanzierte Systematik ist, die dann nicht mehr zum Großteil umlagenfinanziert abgedeckt werden kann, sondern dann durch Steuersubventionen. Und dann wird's schwierig. Also dann wird's halt, das kann man machen. Man kann das auch sehr lange machen. Man kann das aber vielleicht nicht zu dem großen Teil übernehmen. Und dann wird irgendein Politiker, ob es nun von den Konservativen ist oder von den Liberalen oder von den Libertären, ne, oder von den Faschos sagen, ja, also das ist so eine große Position, die müssen wir ja mal loswerden. Und dann ist es sauber. So. Also dann haben wir keine Reform, dann haben wir keine Alternative geschaffen, dann haben wir nicht mal eine Aktienrente, dann haben wir einfach von 100 auf 0. Und dann sind alle gefickt. So, dann sind Amerika. Alle gefickt worden, dann haben wir den amerikanischen Zustand, dann kriegen wir so eine 401k-Situation und wie sich das lohnt, das haben wir ja gerade gesehen, ne? Also 401k lohnt sich ja bitterböse, ja? Ist ja so geil. Ich meine, natürlich, man muss immer langfristig denken, aber langfristig gedacht wird in den nächsten 4 Jahren das nicht viel besser laufen, aufgrund der Tatsache, dass ein Psychopath in Amerika Präsident ist. Also, ne? Also ja. 401k, übrigens kurze Erklärung, ist die private Altersvorsorge zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer, in die man einzahlen kann, die ein großer Teil des Gehalts frisst. Das ist eine Aktie, das ist an der Börse angelegt. Und da ist nicht so gut gelaufen jetzt die letzten Monate.
Hätte das ahnen können.
Ja, Aktienrente halt. Aktienrente ist ein großes Problem. Das kommt ja auch, ne? Aktienrente. Die Union und die SPD, die wollen ein Vorsorgepaket für Jugendliche schaffen, die bis zum 18. Lebensjahr jeden Monat 10 Euro
das wird richtig knallen.
€10 an ein fondsgebundenes Depot irgendwie zahlen. Und man darf da freiwillig mit einzahlen und man kann da aber nicht ran, bevor das Renteneintrittsalter passiert. Das heißt, du kommst da auch nicht ran.
Und das dann ist einfach du dir drin. In 60 Lebensjahren mit den nice angelegten
10.000 Euro
kannst du dann ordentlich abkassieren und dir mal dir mal 2000 rauslassen, wenn alles richtig gut gelaufen ist.
Und das ist steuerfrei dann auch. Ist ja auch steuerfrei.
Die Steuerfreiheit also für Rentner bezieht sich übrigens nicht auf etwa, also ihr müsst euch das nicht so vorstellen, als ob man sagt, okay, Rentner kriegen dann ihre Rente und wenn die dann noch arbeiten gehen, dann dürfen die das, also dann ist das steuerfrei quasi. Ne? Also dass man sagt, hey, guck mal, der
kriegt. Ey, ganz ehrlich, ich gehe davon aus, dass es so ist und ich wünsche mir, dass es so ist. Bitte sag mir nicht, dass es nicht so
ist. Nee, ist nicht so. Nicht so.
Oh Mann, ey!
Also ich kann das mal ganz kurz abreißen, was mit den Steuererleichterungen für weiterarbeitende Rentner gemeint ist.
Das Problem ist, es steht nicht im Koalitionsvertrag.
Doch, es steht drin.
Wie steht es drin?
Es steht folgendermaßen drin. Also wenn wir denken, dass es sich, also wenn Rentner arbeiten, dann muss denen die Steuer erleichtert werden. Dann jeder normal denkende Mensch, bei dem gehen die Alarmglocken an, sollten. Also hier kommen Linke. Linken gehen die Alarmglocken an und die denken sich, Moment mal, wir wollen jetzt 70-Jährige zur Weiterarbeit zwingen. Eher nicht so cool. Dann, was denkt der Bürgerliche? Der Bürgerliche denkt, ja, ist ja eigentlich ganz nett, wenn du deine 1200 Euro Rente bekommst und das reicht aber leider nicht für die Miete, dann musst du halt weiterarbeiten. Und wenn du dann halt nochmal 400 Euro brauchst, dann sind diese 400 Euro extra oben drauf. Hier kommen wir jetzt zur tatsächlichen Realität. Rente berechnet sich wie alles andere über die Grundfreibeträge. Bedeutet, du hast roundabout 12.000 Euro, sagen wir mal, die sind für dich steuerfrei. Und diese Steuerfreiheit, die bezieht sich dann auf den Gesamtrentenbeitrag. Für gewöhnlich sind nur so 17% deiner Rente steuerfrei oder mittlerweile halt 15 oder so. Das heißt, du versteuerst immer noch einen Großteil deiner Rente. Es sei denn, dieser Grundfreibetrag deckelt. Also du hast so wenig Rente, dass du unterhalb des Grundfreibetrags bist, dann ist das auch steuerfrei. Und darüber hinaus sind dann 85% zu versteuern. Was die Koalition derzeit ändern möchte, ist das Folgende. Wenn du nicht in die Rente gehst, sondern weiterarbeitest, also sagen wir mal, du bist 67 Jahre alt, du könntest jetzt in Rente gehen und arbeitest aber weiter, dann ist der Betrag, den du als Arbeitgeber in die Rentenkasse dieser Person einzahlen würdest, auf das Bruttogehalt des Rentners anzurechnen. Also, man zahlt ja auch als Arbeitgeber immer in die Rentenkasse ein bisschen was ein, ne?
Ja, genau.
Also man sagt ja immer so, als Arbeitgeber hast du so das 1,2-fache des Bruttolohns, den du dann insgesamt entrichtest.
Genau,
also,
du bezahlst die sozialversicherungspflichtigen Abgaben halt dann, ja.
Genau, die zahlst du nochmal oben drauf, da hat der Arbeitgeber einen Anteil und der Arbeitnehmer hat einen Anteil und der Arbeitgeberanteil ist dann so, also insgesamt zahlst du so das 1,2-fache des gesamten Bruttolohns.
Arbeitgeberanteil 23%, Arbeitnehmeranteil 23% insgesamt.
Genau.
Bei Rente, das müsste man jetzt auch aufteilen, das ist alles, das ist Pflege und so, das ist alles drin.
Genau, und das wird, und im Koalitionsvertrag steht eben drin, dass du eine direkte Auszahlung von Arbeitgeberbeiträgen bekommst. Also, wenn du über das reguläre Renteneintrittsalter hinaus arbeitest, dann sind die Beiträge, die normalerweise fällig wären für Renten- und Arbeitslosenversicherung, auf den Lohn zu zahlen. That's it.
Also ich, entweder habe ich denn, kannst du mir mal sagen, wo du das gelesen hast, Alter? Weil ich habe den doch, das Segment der Aktivrente halt bewusst durchgearbeitet. Und ich habe ich verstehe natürlich, dass es, wir haben es ja eben gerade schon gesagt, der Koalitionsvertrag ist ein Fiebertraum.
Ja.
Es ist einfach ein Fiebertraum. Aber hier, das ist Koalitionsvertrag. Stimmt, da gibt's ja hier die Seite, ne? Koalitionsvertrag.
Ja, die Bundesregierung. Also das ist ein bisschen tricky, aber die Bundesregierung hat dann auch immer so auf ihrer Seite so ein paar extra Dinger, wo Anreize für längeres Arbeiten dann nochmal definiert worden sind. Das hier ist jetzt vom 8. April.
Also, ja, das ist vom 8. April, ja.
Das ist dann rausgekommen, so nachdem dann der Koalitionsvertrag dann veröffentlicht worden ist. Und das ist auch so ein probates Mittel, was die CDU immer ganz gerne macht. Die schreiben halt in ihren Koalitionsvertrag irgendeinen unkonkreten Scheiß und veröffentlichen dann nochmal so Zusatzartikel, wo dann so ein bisschen Klarheit geschaffen wird, aber eben auch nicht besonders viel. Ne?
Lass mich mal die einzelnen Sachen vorlesen, weil das ist relevant.
Ja.
Also, hier steht die Maßnahme im Einzelnen. Es soll erleichtert werden, nach dem Erreichen des Rentenalters wieder eine befristete Arbeitsvertrag mit dem bisherigen Arbeitgeber zu schließen. Die Bundesregierung will für diese Personengruppe das sogenannte Vorbeschäftigungsverbot einschränken. Das heißt, Anders als zuvor soll es sachgrundlos befristeter Arbeitsvertrag mit dem bisherigen Arbeitgeber möglich sein, auch wenn bereits in der Vergangenheit ein befristetes Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber bestand. Okay.
Ist ja egal.
Nächster Punkt, ist egal.
Gibt's schieben jetzt die Beschäftigten schon, übrigens. Also der Punkt ist nichts Neues, gibt's jetzt schon.
Schieben die Beschäftigten ihre Rente über die Regelalterszeitgrenze hinaus auf, sollen sie künftig anstelle der monatlichen Zuschläge eine Einmalzahlung in Anspruch nehmen können. Die sogenannte Rentenaufschubprämie zur Voraussetzung ist, dass sie mindestens ein Jahr mehr als geringfügig versicherungspflichtig beschäftigt sind. Okay, Arbeitgeber sollen künftig ihre Beiträge zur Arbeitsförderung und Rentenversicherung an ihre Beschäftigten im Rentenalter zusätzlich zum Lohn auszahlen.
Und das können. Ist das, was ich gerade gesagt habe. Das ist das Einzige, was eine Steuererleichterung oder eine, oder wie soll man sagen, mehr Lohn für Rentner wäre, wenn sie denn weiterarbeiten, ne?
Das ist interessant. Das bedeutet, diese 23%, nicht mal die 23%,
Nee, sind keine 23%.
Sind weniger, es sind, weiß ich nicht, 10 oder so. Müsste man gucken, welcher Anteil da die Rente ist. Aber das sind ein paar hundert Euro, die dann einfach vom Arbeitgeber, der normalerweise in die Rentenkassen einzahlt, vom Arbeitgeber direkt zum Rentner kommt, der ja dann auch irgendwie direkt an die Rente zahlt.
Genau.
Es wird halt direkt dem Rentner ausgehändigt.
14% von den Sozialbeiträgen geht in die Rente, ne?
Oh ja.
Also
okay, 14% sind es dann, ja.
Bruttorente sind 7-8% und Gesamtbeitrag sind halt 14%, wenn du Arbeitgeber und Arbeitnehmer hast. Und weil das auch, selbst da ist das unkonkret. Also du weißt nicht,
ist ja verwirrend.
Ob der Arbeitnehmeranteil auch aufgerechnet wird oder ob das nur der Arbeitgeberanteil ist. So wie ich es gelesen habe, ist das nur der Arbeitgeberanteil. Und dann wären 7%. Also 7% der Sozialbeiträge, gezahlt vom Arbeitgeber, werden zum Bruttolohn angerechnet. Und das dann auch.
Dann ist diese Zahl, diese 2000 Euro ist halt wieder. Also ich fasse mal, ich halte das mal fest, weil das wichtig für den, irgendwie den Verbleib in dieser Thematik ist. Wir haben einen Koalitionsvertrag, der so wischiwaschi formuliert ist, dass wir tatsächlich erst sehen, wie die einzelnen zusätzlichen Maßnahmen und Entscheidungen und Gesetze sich auswirken, wenn sie kurz bevor sie entschieden werden. Und dann wird man das erst genau sehen, weil alles, was in dem Koalitionsvertrag zum jetzigen Zeitpunkt steht, ist, wir würden das machen, wenn es geht. Und das ist so unkonkret, das ist ein Influencer-Versprechen, Alter. Ja, ich hab Bock darauf, aber keine Ahnung, ob wir das irgendwann machen. Ja, ich hab auf jeden Fall Bock. Ja. So was, hä? Das ist wie euer Commitment zu Silvester zum Fitnessstudio zu gehen. So, ihr habt Lust, ihr müsst was verändern, aber oh mein Gott, ob das in 2 Wochen noch gilt, weißt du, das ist so, oh mein Gott, das ist die absolute Disziplinlosigkeit. Und ich finde es echt besorgniserregend, und das will ich abschließend zu dem Thema sagen, weil ich will noch deine Los Wochos hören.
Ja.
Abschließend zu dem Thema sagen, ich finde es besorgniserregend, wie disziplinlos das ist, wie wischiwaschi das ist und wie klar man direkt im Anschluss gesagt hat, also das alles gilt übrigens nur unter dem Vorbehalt der Finanzierungsfrage. Wenn wir kein Geld haben, können wir Stücke davon nicht machen. Lol. So, hä?
Ich habe noch eine Sache, die ich beim Durcharbeiten des Koalitionsvertrages gefunden habe, die mich so ein bisschen hat schwer schlucken lassen. Und zwar geht's über die 500 Milliarden über 12 Jahre, die in Infrastruktur geladen wird. Mhm. Hast du dir schon mal als geneigter Linker die Frage gestellt, wie, wer oder warum entschieden wird, wohin dieses Geld fließt?
Frage zieht auf etwas ab. Antworte mal selber.
Die Antwort ist die folgende. Regierung wird mit Privatwirtschaft zusammenarbeiten und wird dann gezielt Projekte der Privatwirtschaft fördern. Heißt also, die wissen nicht, was infrastrukturell gemacht werden muss. Die machen quasi Ausschreibungen, in Anführungsstrichen, so nenne ich das mal. Also es sind keine wirklichen Ausschreibungen, aber da versteht man das dann so in Abstrichen am besten. Du kannst als Unternehmer, du kannst als Konzern, kannst du zur Bundesregierung gehen und sagen, hey, ich würde ganz gerne das und das machen und das fällt irgendwie in den Bereich der infrastrukturellen Ausbauarbeit. Könnt ihr das von diesen 500 Milliarden zahlen? Also Du hast keine direkte oder indirekte demokratische Kontrolle über die Ausgaben. Es ist alles wirtschaftsgebunden, alles industriegebunden. Und das ist verrückt. Also diese 500 Milliarden sind ja ohnehin schon wenig über 12 Jahre. Das ist ja ohnehin schon viel zu wenig. Und dieses viel zu wenige Geld fließt jetzt auch noch ganz direkt in die dicksten Taschen, die es überhaupt gibt, die ja kein Interesse daran haben, dass tatsächlich irgendetwas sich für die Bevölkerung verbessert.
Ja, also ich will mir den positiven Ansatz da nicht abnehmen lassen. Also das Ding ist wirklich, ich versuche da ein bisschen bewusst positiver zu bleiben, ja, weil ich möchte erst sehen, ich finde das wichtig, dass überhaupt was in diese Richtung gemacht wurde. Und bevor ich jetzt hier den Teufel an die Wand male und sage, jetzt bereichern sich hier die ganzen Postleute wie damals bei fucking Kohl, dann warte ich erstmal ab. Weil das, bevor ich das mache, will ich sehen, dass es passiert.
Ja.
Wenn es passiert, dann bin ich da und sage, hier, alles klar, lass uns die Wichser enteignen jetzt.
Ja, ja.
Raus mit den Fackeln und
alles
los.
Alles cool. Ich hab's jetzt angesprochen, ich habe meine Pflicht getan und wir warten jetzt ab. Hoffentlich habe ich Unrecht.
Es ist dann wirklich, ich hoffe auch, du hast Unrecht.
Ich hoffe einfach, ich habe Unrecht. Ich hoffe einfach, dass das, was da im Koalitionsvertrag drinsteht, so fucking unkonkret ist, dass die selber nicht so ganz wissen, was da drin steht und sagen, nee, so war das gar nicht gemeint. Ist ja auch eine Möglichkeit, ne? Also ist keine Realität, aber ist eine Möglichkeit. Kann ja sein. Aber wie gesagt, zusammengefasst für mich, es ist beeindruckend, wie herrlich unkonkret man bleiben kann, wie man in Regierungsarbeit tritt, ohne einen Plan.
Oder mit der Idee eines Plans.
Weil selbst die Ideen, die da geäußert werden, sind für 4 Jahre mutig wenig. Das ist mutig wenig, was man da vorhat.
Na, wir werden sehen. Es wird schlimm. Aber wir werden sehen, wie schlimm.
Der einzige Anteil übrigens, und das fand ich auch noch ein bisschen witzig, der einzige Teil des Koalitionsvertrages, der wirklich konkret ausgearbeitet worden ist, also wirklich der einzige, Verschärfung der Sanktionen beim Bürgergeld.
Ja.
Das haben die gut ausgearbeitet. Da wissen die ganz genau, was die vorhaben.
Ja. Jetzt ist ja jetzt schon, apropos politisches Debakel, apropos politische Katastrophe, jetzt hat sich unser bayerischer Kanzler hatte ja jetzt eine außenpolitische Aufgabe, eine Verantwortung. Und diese Aufgabe wurde sabotiert von den zugehörigen Verhältnissen im Streetfood-Gewerbe in Indien. Kurzer Disclaimer, Markus Söder musste seine Indienreise abbrechen aufgrund von Magen-Darm und Scheißerei. Ja. Markus Söder hat einfach seine ungewaschenen Griffel nicht aus den Pfannen von indischen Streetfood-Küchen halten können und hat jetzt einfach die Scheißerei.
Ja.
Und jetzt hast du gesagt, du hast mir im Vorabgespräch hast du mir gesagt, ich bin im Rabbit Hole drin. In welchem Rabbit Hole bist du denn drin?
Ich bin im Rabbit Hole des Dirty Indian Street Foods.
Und Dirty Indian Street Foods.
Wir haben gestern innerhalb von, sagen wir mal, 2,5 Stunden haben wir uns und unsere westlich geprägten europäischen Magen-Darm-Trakte komplett wir haben die gechallenged, ne? Und ich muss dir sagen, ich habe Magen-Darm nur vom Zuschauen geguckt. Also ich habe wirklich schweren Durchfall. Es läuft aus allen Löchern raus. Nee, es stimmt nicht, aber es war kurz davor, weil dieses Daily Street Food ist wirklich auf einem anderen Level nasty. Ist wirklich nasty. Und also was ich da gesehen habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass Markus Söder, unser Foodblogger Nummer 1, da wirklich was von probiert hat. Also ich habe Leute gesehen, die wirklich, also mit den Händen läuft ja sowieso alles, ne? Also alles wird mit Händen und Füßen gemacht, was ja auch, also ist ja auch tight, so macht das, ist alles cool. Aber ich weiß halt nicht, ob man Gewürze mit klebrigen Fingern in die Pfanne werfen muss, um dann mit Brühe seine Hände sauber zu machen und das läuft dann alles ins Endprodukt.
Cool, das ist eine schöne E. coli-Vergiftung.
Ja.
Schön.
Ja, ja.
Schön.
Ja, ja. Und also gut, das mit den Fliegen und den Ratten und so, da muss man ja, das passiert, ne? Das sind halt Hygienestandards, aber Alter, das sieht alles nicht gesund und lecker aus. Also alles nicht. Nichts davon sieht irgendwie lecker oder gesund aus. Das ist eine riesige Katastrophe.
Ja. du bist halt nicht dran gewöhnt, ne? Für Leute vor Ort ist das aufgrund der wie sagt man, des ständigen Trainings, ne?
Ja.
Des ständigen Trainings ist das wahrscheinlich auch manchmal schwierig, aber zum großen Teil nicht. Aber das ist halt etwas, wo sich ein kleiner westeuropäischer Schweinemagen wie der von Markus Söder da halt nicht schnell genug dran gewöhnen kann. Und der, also da bist du, der natürlich geht der sofort Bruch. Also der konnte seine, der kann ja seine Wichsgriffel auch nicht aus allen Essen raushalten. Ne? Nee. Da hat wahrscheinlich eine Begleitperson hat ihm wahrscheinlich gesagt, Herr Söder, machen Sie es nicht. Und er hat gesagt, jo mai.
So ein Schafsgehirn ist doch bestimmt lecker, wenn das den ganzen Tag in der Sonne liegt.
So ein zünftiges Schafsgehirn, das lasse ich mir von Ihnen aber jetzt nicht schlecht reden.
Das ist eine Delikatesse.
Scheiße. Das ist Kultur. Und dann hat er das reingezimmert und dann ist er aus seinem Hotelzimmer erstmal nicht rausgekommen.
Guck mal, was wir gestern gesagt haben, wir hatten zwei Theorien. Eine ist ein bisschen abgedreht, die andere ist ziemlich verständlich. Okay. Ich fange mit der verständlichen an.
Ja.
Markus Söder ist ein König. Er ist ein
bayerischer Feudalherr.
Ja. Der wird nicht dieses Streetfood gegessen haben, was ich in den Videos gesehen habe. Der wird die teuersten Restaurants angesteuert haben und wird schön auf Staatskasse das Beste vom Besten bekommen haben und den hat's trotzdem erwischt mit Magen-Darm. Also will ich nicht wissen, was mein Magen-Darm-Trakt machen würde, wenn ich da auf so einer Delhi-Straße unterwegs wäre. Weil das wäre wahrscheinlich deadly für mich. Also ich weiß nicht, ich keine Ahnung, Respekt vor den Magen-Darm-Trakten der Inder, das ist wirklich ein anderes Level, was ihr da aushaltet oder aushalten müsst. Ich würde es wahrscheinlich nicht aushalten. Mein kleiner europäischer Magen-Darm-Trakt würde wahrscheinlich alleine von dem bloßen Anblick oder der olfaktorischen Belastung explodieren. In alle Richtungen. Hm. Und jetzt kommt die zweite und die ist ein bisschen abgedrehter. Ich glaube, Indien ist nicht real.
Indien ist nicht echt.
Ja, wir haben gestern Videos gesehen, unter anderem jemand, der als so Reise-YouTuber bewusst versucht hat, einen Durchfall zu bekommen, indem er da alles Mögliche isst. Und davon haben wir einige Videos gesehen und was man dann erahnen konnte, ist, dass da alles relativ, also wenn man diese Street-Food-Videos sieht, wird einem klar, dass im Hintergrund immer Leute irgendeinen Scheiß von A nach B transportieren. Jeder Inder transportiert irgendwas. Entweder auf dem Kopf oder auf einer Rikscha, auf dem Fahrrad oder Motorrad, in einem Auto, da gibt es wenige von, aber alle transportieren etwas. Und nicht ein einziges Mal wurde in diesem Video gezeigt, dass auch was ankommt. Es wird immer nur transportiert und deswegen meine Theorie, Indien ist einfach nicht real. Und die Matrix oder was auch immer dann dafür sorgt, dass da wirklich etwas stattfindet, wenn ein Europäer nach Indien reist, gehen die komplett in den Panikmodus und sagen, ey, wir müssen jetzt hier 1, noch was Milliarden Menschen einfach willkürlich irgendeine Betätigung ausführen lassen, damit man nicht skeptisch wird, dass die alle rumstehen wie die Tauben. Und deswegen transportieren die einfach Ramsch von A nach B die ganze Zeit. Aber nie sieht man, dass was ankommt. Die transportieren es nur. Und der Durchfall, den man bekommt von dem Streetfood, der ist nur, um die Europäer langfristig davon abzuhalten, wiederzukommen.
Hm.
Das ist nicht real.
Also ich glaube, Indien ist real, tatsächlich.
Leider dann aber.
Also ich glaube, Indien ist sehr echt. Es ist sehr, sehr wahr, was in Indien ist. Und ich finde es beschämend. Ne? Also ich finde es beschämend, dass Indien Markus Söder auf die Ersatzbank setzt. Warum nicht Deutschland?
Ja.
So, warum haben wir es nicht geschafft, nachdem wir gesehen haben, was Markus Söder eigentlich für eine Flagge im Wind ist, dass er permanent auf die Bundesregierungstoilette geschickt wird? Dass der keinen Einfluss mehr hat, dass er seine Storys nur noch von Klo macht.
Ja. Ja?
So. Das macht mich traurig ein bisschen. Tatsächlich. Und im Indian Rabbit Hole bin ich nicht. Ich war aber mal im China Street Food Rabbit Hole.
Aber China Street Food ist halt, also wirklich, ist halt insane tasty, wie das aussieht, ne?
Nee, Bruder, auch du nicht? Warst im falschen Rabbit Hole.
Mm-mm. Also sei denn,
Gutter Oil ist, also, nee, Bruder, don't do it.
Nee, ich gucke mir halt immer nur, also diese Chinese Street
Food Videos. In China gibt's ein Chinese Street Food kann, aber abhängig davon, wenn du in diese richtigen Rattenlöcher,
ja, okay.
In richtigen Rattenlöcher reinguckst, dann ist dieser wenn dann fängst du an, so diese Gutter-Oil-Scheiße, also chinesische Betriebe, die so wenig Geld haben, dass sie Öl aus der Kanalisation recyceln und damit kochen. Und das ist dann, Bruder,
Ich glaube, wenn du Chengdu oder Chongqing, wenn du da Streetfood anguckst, dann ist das wahrscheinlich ziemlich nice. Aber wenn du so nach Nanjing oder Wuhan gehst, dann ja, dann gibt's halt Gutter-Oil, ne? Und Hühnerfüße. Und das wäre dann schon wieder, das wäre dann für mich zu viel. Ich gucke mir nur vernünftige Staatspropaganda aus China an. Und das heißt, die Streetfood-Videos, die ich kenne, sind köstliche Nudelboxen, die da gemacht werden. Wo ich mir denke, oh, ist das fantastisch.
Köstliche Nudelboxen.
Aber diese Chinesen, die da so wahrscheinlich im Staatsauftrag immer diese traditionelle handwerklichen Dinge machen, das finde ich schon sehr, sehr einschläfernd. Weißt du, was ich meine?
Nee.
Diese traditional craftsmanships, wenn du da irgendwelche Frauen hast, die so in alten Gewändern eine Bank händisch bauen und so und dann kochen.
Doch, das ist schon ziemlich köstlich. Das ist tatsächlich etwas, was ich schon mal gesehen habe. Aber das sehe ich hauptsächlich nicht aus China, sondern aus Japan.
Da gibt's das auch.
In Japan finde ich das ganz gut. Ich gucke mal einen YouTube-Kanal, der begleitet so japanische traditionelle Betriebe und dann wird da mal gezeigt, so traditioneller japanischer Brotbäcker. Ja. Und das Video ist dann 2,5 Stunden lang und da sagt niemand was. Das ist einfach nur ein Kameraraum, während der Brot macht.
Ja, geil.
Und dann klopft er da auf den Teig, bam, slappt das da durch die Gegend, bam, 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 bam. Und dann ist er ganz kurz ruhig, sippt sich einen Tee und dann klatscht er das dann auf sein Dings. Und dann ist teilweise richtig gut.
Die Leute sind enttäuscht.
Oder Nudelmann, der dann einfach so, pa, 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 Nudeln. Geil.
Die Leute sind enttäuscht, macht doch keine Gedanken. Wir sind in der WrestleMania-Woche und als Nummer 1 Wrestling-Podcast sollten wir eigentlich in der WrestleMania-Woche. Oh,
stimmt, ja, WrestleMania-Woche ist jetzt. Freitag, Samstag, oder?
Wir machen es nächstes, ich glaube Samstag, Sonntag.
Samstag, Sonntag?
Correct me if I'm wrong.
Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, warte mal, ich muss kurz auf den Kalender gucken.
19.20.
19.20. Ja. oder 18.19.
Samstag, Sonntag.
Ja, gut, dann bin ich auf jeden Fall. Ich guck's mir an. Ich bin live dabei. Ich muss noch gucken, welche Zeitzone.
Samstag und Sonntag ist es, ja.
Sag mal, mitteleuropäische Sommerzeit, welche Zeit ist das? Welche Zeit ist es bei dir? Ich muss, glaube ich, eine Stunde draufrechnen.
WrestleMania Times 2025, 7 p.m. ET. Und jetzt muss ich gucken, was in Central European Time ist. 1 Uhr. Time.
Okay.
Fängt das an. Jede Übertragung soll mit Vorschau und Nachschau 9 Stunden gehen. Also du hast da ordentlich was vor. Ist ein Vollzeitjob, wenn man sich das komplett reinzieht. Ich habe auch vor, das wahrscheinlich live zu gucken, so lange wie meine Augen es mitmachen, ne? Ich bin ja ein bisschen älter und ich weiß nicht, ob ich das komplett durchhalte, weil es halt wieder bis in die frühen Morgenstunden gehen wird. Aber ich habe auf jeden Fall vor, das zu gucken und dann werden wir das natürlich inhaltlich nächste Woche thematisieren. Das ist ja vollkommen klar. Eine Empfehlung, die ich noch habe, eine Videoempfehlung, du hast angefangen mit klar. Ich möchte beenden mit der Videoempfehlung How Long Till I Get Food Poisoning in India, in Klammern Not Long. Das ist wirklich ein sehr empfehlenswertes Video. Da ist ein Mann, der in 15 Minuten versucht, eine Lebensmittelvergiftung zu bekommen mit indischem Streetfood und ihm gelingt es. Das ist ein kleiner Spoiler. Sehr gutes Video.
Okay. Und wie lange hat es gedauert?
Nicht lang. Also ich glaube, er nimmt drei Läden durch und spätestens beim zweiten merkt sein Magen-Darm-Trakt, irgendwas stimmt da nicht.
Okay, das ist 2 Jahre her.
Ja. Da gibt es viele Videos, die in diesem Stil sind. Aber ein paar sind natürlich, also du musst ja überlegen, vor 2 Jahren war das noch nicht so ganz im Trend, wie es jetzt ist. Ne? Also jetzt, die Leute, die jetzt unterwegs sind, die legen es auch wirklich drauf an. Ne? Also
ist aber köstlich, was der da isst.
Ich weiß es nicht. Also ich kann indisches Essen nicht mehr sehen, weil indisches Essen ist das Einzige, was man hier als vegan bekommt in Irland. Ne? Also in Irland, wenn da irgendwo pflanzlich oder vegan draufsteht, ist das immer indisches Essen. Ist immer irgendein Curry oder so. Nee, also
ekelhaft.
Ist da gar nichts wirklich. Also das
nee, auch. Ist wirklich nicht. Nee. Lass uns vom indischen Essen endlich weggehen. Und das ist zu Recht auch. Und sagen, okay, nee, besser nicht. Und danken euch für, wir danken euch trotzdem für eure Aufmerksamkeit. Ne? Lasst euch, esst mal was Mildes. So eine Paste aus Kichererbsen oder so. Einfach so eine zerriebene Paste, die man auch gar nicht mehr wirklich verdauen muss. Das ist einfach nur so ein Brei, ne, der eure Kehle hinuntergleitet. Einfach irgendwas mal Entspanntes, ne? Irgendwas Ruhiges. Oder so ein Grießbrei oder so. Weißt du, so eine kleine, griesige Momentaufnahme in eurem Leben. Macht das einfach mal. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, ihr hattet einen schönen Podcast und wir hoffen, dass ihr eine schöne Woche habt bis zur nächsten Woche. Karl, richte bitte letzte Worte an die ZuhörerInnen.
Ich muss jetzt, und das ist auch eine Information an die ZuschauerInnen und auch an dich, ich muss jetzt neues Antibiotikum holen, weil Lea, die hat ja so einen kleinen Krüppelfuß. Krüppelfuß darf man nicht mehr sagen. Ich weiß nicht, oh Gott, was habe ich getan? Fehlt so eine...
Ableismus, seine Mutter kommt jetzt und nimmt dich hops.
Ja, die hat so ein, der fehlt irgendwie an der Pfote so ein Finger. Ich weiß nicht, wie man das bei der Pfote nennt. Ne?
Und, klassischer Krüppelfuß, würde ich sagen.
Ja. Und die hatte ja zwei OPs am anderen Bein und das heißt, der ist so platt gedrückt jetzt. Mhm. Und der hat sich entzündet und jetzt kriegt sie Antibiotikum dafür und hat jetzt 5 Tage bekommen. Heute gehen wir wieder hin, um zu gucken. Und kleiner Spoiler, es wird wahrscheinlich verlängert werden müssen. Deswegen, heute ist großer Tierarzt-Tag.
Antibiotika-Tag.
Wie immer.
Ich hatte letzte Woche eine Woche einen Notfall diesbezüglich. Am Donnerstag musste ich meinen Stream abbrechen, weil einer meiner Jungs gesagt hat, nee, ich kotze und scheiße jetzt hier alles voll.
Oh, geil.
Und da musste ich dann reagieren. Und das glücklicherweise auch sehr, 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 sehr erfolgreich. Und das ist alles auch wieder gut, zum Glück.
Das ist auch beim Auswandern eins der schlimmsten Sachen, die man so als Hundehalter haben kann. Gibt es einen vernünftigen Veterinärmediziner in erreichbarer, ist auch egal, da fehlt halt noch irgendein Wort.
In Greifreichweite.
Ist in Ordnung.
In Greifreichweite. Wir sind auf jeden Fall nicht mehr in Greifreichweite jetzt. Wir sind raus und wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche. Tschüss.